Sonntag, da habe ich eine Predigt gehalten zum Thema Gemeinschaft. Und ich habe einen Bibelvers ganz hoch gehalten. Heute Morgen möchte ich als erstes Bild aber nicht diesen Bibelvers zeigen, sondern ein Bild, auf das ich ganz stolz bin. Das habe ich mal irgendwann im Urlaub gemacht mit der Claudi. Da waren wir auf der Insel Elba. Und das ist mir mit der ganz normalen Kamera geglückt, einzufangen, wie Claudi den Espresso in die Tasse reinschüttet. Die Schleichwerbung ist jetzt nicht beabsichtigt, aber klein und stark, ne? Und schwarz, das ist der Espresso. Und das, worum es heute geht, ist die Minigruppe, die auch klein und stark ist. Und die letztlich auf nichts anderem auch gegründet ist als auf einem Wort von Jesus Christus, das ich als nächstes nochmal in Erinnerung rufe. Jesus sagt, und so wird er von Matthäus zitiert, wenn zwei von euch hier auf der Erde, mein Vater im Himmel, um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Und wenn ihr euch erinnern könnt, ich habe das so betonen wollen, ganz egal wie eng die Möglichkeiten auch noch gestrickt werden in der Corona-Krise, zwei oder drei dürfen sich immer noch treffen, haben immer noch die Möglichkeit, zueinander zu finden. Und diese kleine Gemeinschaft, diese Minigruppe, hat eine riesengroße Verheißung von Jesus. Da bin ich dabei. Da bin ich mittendrin. Und da, wo Jesus mittendrin ist, ich dachte heute Morgen schon vor dem Gottesdienst an ein Lied. In deiner Gegenwart singen wir in einem Lied. Da kommt mein Herz zur Ruhe. Da, wo Jesus bei zweien oder dreien mittendrin ist, seine Gegenwart wird spürbar, wird erfahrbar, wird greifbar. Da kommt unser Herz zur Ruhe. Was für eine Verheißung, die wir ergreifen können in diesen Tagen, die sowas von relevant ist. Ich möchte auf ein Beispiel zurückgreifen, das ich selber miterlebt habe. Das ist schon ein paar Jahre her, dass der Joachim Alber aus Enzberg, der Stefan Döttling und ich uns entschlossen haben, wir wollen genau so eine Minigruppe erleben, zwei oder drei. Und haben da angefangen, uns, es war dann mehrere Jahre, uns regelmäßig zu treffen. Das bedeutet einmal in der Woche. Und ich habe, wir haben das leider aufgrund von Terminschwierigkeiten vernachlässigt und dann nicht mehr so aufgreifen können, wie es gut gewesen wäre. Aber ich habe den Stefan Döttling gebeten und auch den Joachim Alber, schreibt mir doch bitte ein kleines Statement, dass ich hier im Gottesdienst berichten kann. Was hat das eigentlich für einen Wert? Wie hat das auf euch gewirkt? Was habt ihr damit für Erfahrung gemacht? Und der Stefan hat dann einfach geschrieben, wir haben uns also in der Regel einmal in der Woche für eine Stunde getroffen, aber manches Mal auch länger. Zwischen den Terminen haben wir alle den gleichen Abschnitt in der Bibel gelesen, um uns dann beim Treffen über diesen Bibeltext auszutauschen. Ich empfand diese Minigruppe, so schreibt der Stefan, als sehr bereichernd. Das gemeinsame Austauschen über den Bibeltext hat teilweise ganz andere Perspektiven auf den jeweiligen Text gebracht. Wir sind sehr offen miteinander umgegangen, haben Freude und persönliche Herausforderungen, in denen wir standen, miteinander geteilt. Wir haben uns gegenseitig auch erlaubt, bezüglich persönlichen Herausforderungen nachzufragen. Wie ging es dir denn letzte Woche mit dem, was für dich gerade so schwierig ist? Wir haben uns erlaubt, du darfst mich nachfragen. In der Minigruppe konnte sich dann auch niemand verstecken. Zu zweit oder zu dritt, da ist man dann ganz nah. Da kann man sich nicht irgendwo mit Schweigen raushalten. Was in einem größeren Hauskreis durchaus noch möglich ist. Wir haben jedes Mal für jeden von uns gebetet. Gebetsanliegen wurden konkret genannt. Gestern Abend habe ich noch eine Mail bekommen von Joachim Albert, der schreibt, was Stefan geschrieben hat, kann ich voll bestätigen. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Es hat mir geholfen zu erfahren, dass Brüder in meinen beruflichen Herausforderungen hinter mir stehen. Auch an das gegenseitige Segnen und um Heilung beten erinnere ich mich gern. Ja, diese Minigruppe war schon ein Privileg. Danke an euch beide. Das einfach mal als kleinen lebendigen Einblick, was das bedeuten kann. Und nun möchte ich euch mit hineinnehmen, wie funktioniert eigentlich so eine Minigruppe, wo Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Ich weiß, dass es noch ganz andere Modelle gibt, dass Claudi könnte was erzählen spontan und ich glaube auch die Christina könnte spontan so aus der Hüfte schießen, ich habe jemanden, mit dem ich seit Jahren bete oder was das bedeutet, was das bewirkt, was das verändert. Aber ich geschwind spontan mache, du kriegst von mir ein Mikrofon, aber nicht zu lang, weil wir ja heute begrenzt sind im ersten Gottesdienst.
Ich bete sozusagen seit 10 Jahren circa mit zwei anderen Frauen. Wir sind jetzt nicht gemeindeintern, sondern wir haben sozusagen wie eine Selbsthilfegruppe, das sind nämlich Pastorenfrauen. Und das, unser großes Ziel ist im Grunde genommen, miteinander auf dem Weg zu sein. Und man braucht manchmal gar nicht viel sagen, weil der andere es einfach versteht. Die Situationen in Gemeinde sind alle ähnlich. Von daher ist es ganz arg wertvoll. Das ist eine verschwiegene Truppe. Und unser großes Ziel ist unter anderem auch für Pforzheim zu beten. Und wir haben schon ganz viele Sachen erlebt, wo auch Kleinigkeiten, und da möchte ich ein Beispiel nennen, wir dachten immer, Pforzheim braucht Begegnungsorte. Und wir haben ganz konkret für Cafés gebetet. Und Leute, wir glauben nicht, dass es nur alles aufgrund unseres Betens war, aber da ist ein Wehr entstanden, das Fräulein Ort ist entstanden, das Café damals ist entstanden. Wir können gerade so weitermachen, wo wir gesagt haben, wow, wir beten auch für unsere Obrigkeit, also sprich für den Herrn Boch. Nicht immer und nicht immer regelmäßig, aber wir tun es, weil es uns sehr, sehr wichtig ist. Und wir stärken uns wirklich auch in diesen ganz, ganz persönlichen Dingen. In Zeiten, wo es einfach schwer war, familiär, war ich so sicher und so dankbar, dass jemand für mich oder auch für uns gebetet hat.
Vielen Dank, Claudi. Also, was ich jetzt sage, ist nicht grundsätzlich neu, sondern es wird auf unterschiedliche Weise schon länger praktiziert. Aber ich finde, es wird immer relevanter, gerade in unseren Tagen, in dieser Zeit, in die wir berufen sind. Und was mich inspiriert hat, schon vom anfänglichen Bild mit dem Espresso, ist ein Buch von Neil Cole. Klein und stark heißt es, das habe ich vor vielen Jahren in die Hand bekommen. Und Neil Cole schreibt, ich bin davon überzeugt, dass der beste Kontext für Lebensveränderung eine Gemeinschaft von 2 oder 3 Personen ist. Ich erinnere daran am Ende noch einmal. Und er hat 5 Gründe dafür genannt in seinem Buch, warum er so fest davon überzeugt ist, dass wenn man zu zweit oder zu dritt so miteinander auf der Reise ist, unterwegs ist, warum das so besonders effektiv ist. Der erste Grund ist die Gemeinschaft, die man dabei erlebt. Auch das Zitat aus dem Prediger habe ich letzten Sonntag schon mal drin gehabt. 2 haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn 2 in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch 2 sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus 3 Schnüren reißt nicht so schnell. 3 Personen ist für eine Gruppe die ideale Zahl, um echtes Wachstum zu erleben. Und ich halte nochmal diese These hoch. Wir sind nicht berufen, im Reich Gottes Einzelkämpfer zu sein. Es mag ganz wenige einzelne Berufungen geben, da ist es so. Aber in aller Regel sind wir berufen, zu zweit wenigstens oder zu dritt unterwegs zu sein. Natürlich die große Gemeinde immer wieder, aber wir sind keine Einzelkämpfer. Es geht um Gemeinschaft. Das Zweite, was er als Grund nennt, warum das so wichtig ist und so stark, das ist die Verbindlichkeit. Man ist miteinander verbindlich unterwegs. Ohne ein gewisses Maß an Verbindlichkeit würden wir im Leben nicht viel zustande bringen. Wir werden im Neuen Testament permanent aufgefordert, einander etwas zu tun. Es gibt wenigstens 28 Bibelstellen, die das deutlich machen in unterschiedlichen Lebenszusammenhängen und Aspekten. Ich halte nur eine dieser Einanderstellen hoch. Galaterbrief Kapitel 6, Vers 2. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Einander die Lasten tragen. Auf diese Weise erfüllte das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wir brauchen einander. Eine Gruppe aus zwei oder drei Personen, eine Minigruppe, kann viel verbindlicher sein. Dort findet man Unterstützung und Anteilnahme, so wie Claudi das gerade auch erzählt hat. Das wirkt sich aus. Das braucht aber auch die Zuverlässigkeit. Wenn wir sagen, wir treffen uns am Mittwoch zu einer Tasse Espresso im Kaffee um die Ecke oder was auch immer, dann sollte man auch da sein, ne? Dass man sich darauf verlassen kann, mein Mitstreiter, Streiterin, meine zwei anderen, die werden auch da sein, wenn ich komme. Ein dritter Grund, warum Lebensveränderung stattfinden kann, das ist Vertraulichkeit. Ich habe letzten Sonntag auch diesen Aspekt schon mal angesprochen. Wenn es darum geht, ganz persönlich sich zu offenbaren, man würde halt, ich kenne dieses Synonym, wenn man die Hosen runterlässt und wirklich mal ganz ehrlich sagt, wie es aussieht, nicht nur das erlöst Lächeln sonntagmorgens, wie geht's dir, ach, mir geht's doch gut, nein, sondern wirklich ehrlich werden voreinander, das braucht Vertraulichkeit. Und das kann eine Minigruppe von zwei, höchstens dreien tatsächlich bieten. Jesus spricht im Matthäus-Evangelium, wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu dieser Person hin und stell sie unter vier Augen zur Rede. Diese Vertraulichkeit, da kann ich es ansprechen, da kann man auch sagen, okay, du hast recht, das stimmt, da kann man beichten. Wenn die Person auf dich hört, hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Will sie davon nichts wissen, nimm ein oder zwei andere mit. Ein oder zwei andere. Merkt ihr immer noch die Minigruppe? Denn durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache entschieden werden. Also für das Sündenbekennen, was man auch Beichte nennen kann, ist ein geschützter Rahmen notwendig. Und geistlich als Pastoren sind sowieso verpflichtet, wenn jemand kommt und das Herz ausschüttet und die Dinge beim Namen nennt, wo es wirklich drückt, der Schuh. Das ist Seelsorge, Geheimnis. Und das gilt auch für die Zweier- oder Dreiergemeinschaft. Und was dann eine Riesenhilfe ist, ist natürlich, wenn das Gemeinschaften sind vom gleichen Geschlecht. Also eine Minigruppe kann dadurch eine ganz andere Dynamik bekommen, wenn es wie bei euch, Claudi, drei Frauen sind. Wenn es wie bei Stefan und dem Joachim Alber und mir drei Männer sind. Also das ist eigentlich das ganz wichtig, dass man das findet. Sonst kann man unter Umständen nicht wirklich so offen sein. Ein viertes, warum so eine Minigruppe eine Kraft hat, ist ihre Flexibilität. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Mit Sicherheit steht mehr hinter diesen Worten von Jesus, aber Flexibilität ist ein Vorteil in so einer Minigruppe. Wie oft haben wir schon versucht, Mitarbeitertreffen zu organisieren? Und jeder von euch, der das schon mal versucht hat, kennt das Problem. Wenn da 10 Leute versuchen, einen freien Termin zu finden in der nächsten Woche, dann wird es richtig schwierig. Man hat ja im Computer schon versucht, Doodle-Listen nennt sich, und das ist nur eines der möglichen Module, wo man sich eintragen kann, ich hätte am Mittwoch, am Donnerstag und am Samstag Zeit von bis, und wo haben die meisten Zeit, von den 10 haben vielleicht 6 Zeit gemeinsam und die anderen fallen dann raus, aber 2 oder 3, die sind so flexibel, dass sie das tatsächlich hinkriegen können, das haben wir auch so erlebt. Das ist wirklich ein logischer Vorteil von so einer kleinen Gruppe, dass die Termine findet wirklich und auch so flexibel ist, dass sie unterschiedliche Orte finden kann. Die kriegen das noch hin. Und ein fünfter Vorteil von so einer Minigruppe von 2 oder 3 ist ihre Reproduzierbarkeit. Das gehört unbedingt dazu. Eine Minigruppe teilt sich leichter als ein Hauskreis. Multiplikation meint hier wirklich, dass immer wieder neue Minigruppen gegründet werden. Das ist die elementarste Einheit in der Gemeinde, zwei oder drei Christen, die durch die Gegenwart von Jesus Christus und die Wahrheit seines Wortes zusammengebracht werden. Aber Jesus gab uns den Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen. In der Minigruppe findet so ein dynamischer Jüngerschaftsprozess statt. Und vielleicht hilft es gerade in einer Zeit wie dieser, dass wir die Corona-Zeit als eine Chance nutzen, wo wir sowieso nicht mehr in großen Gruppen zusammenkommen dürfen. Hauskreise dürfen momentan nicht größer als 5 Personen sein. Ja? Aber 3 Personen können sich noch leichter treffen. Dass wir das, was an Begrenzung gerade sowieso vorgegeben ist, eher als Chance nutzen und sagen, hey, ich probiere es einfach mal aus. Das Konzept dieser lebensverändernden Gruppe, die wir schon erlebt haben und wo du vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht hast, das ist einfach, dass sich 2 oder 3 Personen des gleichen Geschlechts einmal die Woche treffen und dann in gegenseitiger Verbindlichkeit in bestimmten Lebensbereichen, wo man gerade noch zu kämpfen hat, sich gegenseitig ermutigen, geistig zu wachsen. Sollte wirklich nicht größer werden als 3 Personen. Wenn eine 4. dazukommt, was ja wunderbar ist, dann teilt sich die Gruppe. Dann sind es immer noch 2, die sich wieder einen 3. suchen können und bitten und beten. Es gibt keinen speziellen Lehrplan und kein spezielles Training. Also da müsst ihr nicht erst einen Kurs besuchen, um so eine Minigruppe zu gründen. Alles, was man braucht, ist ein Lesezeichen, das jeder Teilnehmer in seine Bibel legt. Das sind 3 Dinge, die ganz wesentlich diesen Kreis kennzeichnen. Es geht darum, dass man einander Sünden bekennt, sich erlaubt, Rechenschaftsfragen zu stellen. Du, wie geht's dir wirklich an diesem Punkt? Das ist eine freiwillige Entscheidung. Aber ich weiß, dass es nicht nur notwendig ist, sondern ungeheuer hilfreich, wenn ich wenigstens einen Menschen habe, der mich das fragen darf. Das Zweite ist, dass man sich entscheidet, miteinander Bibel zu lesen und eben 3. sich gemeinsam entschließt, für bestimmte Menschen zu beten, die Jesus noch nicht kennen. Ich gehe näher darauf ein. Das Sündenbekenntnis, da wo man sich Rechenschaft gegenseitig erlaubt, sich herauszufordern. Also wer sich entschließt, Teil so einer Minigruppe zu werden, wie ich sie hier jetzt von Neil Cole beschreibe, der lässt sich auch ganz bewusst darauf ein, dass der andere einen konkret nachfragen können. Da, wo ich mal mein Schutzschild runtergelassen habe, wo ich mal das Visier geöffnet habe, wo ich mal sage, so sieht es bei mir gerade wirklich aus, dass die anderen nachfragen können, du, wie ging es dir letzte Woche damit? Hast darüber innerlich gesiegt oder war eine Niederlage, wie geht's dir? Dass man einander da offen begegnet. Und die Fragen, die man sich da stellen kann, können sehr direkt sein. Und jeder ist in der Gruppe angehalten, sie auch ehrlich zu beantworten. Ich habe da in dem Buch verschiedene Konzepte von solchen Fragen gelesen. Bei einem Konzept war die letzte Frage, warst du soeben ehrlich zu mir? Also nur als Beispiel. Man erlaubt sich gegenseitig an dieser Stelle wirklich nachzubohren. Aber wo können wir sonst ehrlich werden und wachsen? Die Gruppe muss einen geschützten Rahmen bieten, dass jeder Teilnehmer weiß, ich darf hier aufrichtig sein und Aufrichtigkeit macht mich jetzt nicht verwundbar gegenüber den anderen, sondern da weiß ich, da kriege ich nicht nur Verständnis und Ermutigung. Es ist geschützt in diesem Raum. Und deshalb ist es wichtig, dass es entweder nur Männer oder nur Frauen sind. Ich möchte euch mal ein paar Fragen nennen von dieser Rechenschaft, die man sich geben kann. Nur als Beispiel. Erstens, wie hat Gott dir in dieser Woche seine Gegenwart gezeigt? Hast du das irgendwo erlebt? Woran kannst du das festmachen, dass du Gottes Gegenwart in deinem Alltag erlebt hast? Eine zweite Frage, was hat Gott dich gelehrt? Vielleicht auch in Bezug auf den Bibeltext, den wir miteinander gelesen haben, zu Hause jeweils. Und 3., wie hast du auf Gottes Reden reagiert, wenn Gott hineingesprochen hat in dein Leben, durch einen Bibeltext oder durch irgendetwas anderes? Wie hast du auf dieses Reden Gottes reagiert? Was hat das verändert? Viertens, gibt es einen Menschen in der kommenden Woche, dem du von Jesus Christus erzählen wirst? Wen zeigt dir Jesus? Wem könntest du vielleicht etwas sagen? Wo ergibt sich eine Möglichkeit? Und fünftens, gibt es irgendwelche Sünden, die du bekennen musst? Und wir merken, das sind keine Fragen, die an der Oberfläche hängen bleiben. Mit wie geht's dir? Ja, es geht so. Das geht wirklich tiefer und das schafft aber auch dann einen Raum der Vertrautheit, eine riesengroße Chance. Man kann auch eigene Fragen formulieren, auf die man sich einigt. Drei Bereiche sollten als Kern immer wieder drin sein. Was motiviert, um mit anderen Menschen offen über den Glauben zu sprechen? Wie kann man das Reden Gottes verstehen und in die Tat umsetzen und eben das sich öffnen und beichten von Schuld als Teil des Verbindlichkeitsprozesses? Und das Ziel ist wirklich Förderung von aufrichtiger Beziehung, von Transparenz, fürsorglich und heilend. Und ich finde, der Stefan Döttling und der Joachim Alber haben mir das bestätigt. Wir haben das in dieser Zeit wirklich miteinander erlebt. Claudi erlebt das wirklich im Kontext mit den zwei Frauen, mit denen sie regelmäßig betet. Also Sündenbekenntnis, etwas sehr Befreiendes, wo man tatsächlich Wachstum erlebt. Das zweite ist die Bibellese. Die Macht der Minigruppe liegt auch in der Freisetzung vom Wort Gottes im Leben eines Menschen. In Kolosser 3, Vers 16 lesen wir: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Reichlich meint jetzt nicht nur, dass man die Losung liest. Es gibt ja das Losungsbuch, das ist ja schon toll, dass da am Tag ein Vers hochgehalten wird, den man liest. Das ist wunderbar, wenn du das tust, tu es weiter. Aber reichlich bedeutet auch mal so richtig viel Text zu lesen. Mindestens ein Kapitel oder zwei oder fünf. Neil Cole ist ziemlich herausfordernd. Er sagt, jede Gruppe einigt sich auf ein Buch der Bibel, das sie lesen will. Ziel ist es, die Teilnehmer dazu zu bringen, große Textabschnitte wiederholt und im Zusammenhang zu lesen. Es gibt dabei kein festes Schema. Man muss sich halt als Milligruppe einigen. Wir lesen jetzt diesen Monat das Johannesevangelium. Oder man muss sich einfach auf was einigen. Er für sich schreibt, Ziel ist lediglich, jede Woche 25 bis 30 Kapitel der Bibel zu lesen. Stefan, Joachim und ich haben gesagt, das ist uns jetzt ein bisschen viel. Wir haben gesagt, wir fangen mal mit 5 Kapitel an oder mit 10. Und dann haben wir was festgestellt. Wir haben festgestellt, nach der ersten Woche, einer hat es geschafft und zwei nicht. Und dann muss man wirklich verstehen, dass es kein Versagen ist, wenn man sein Pensum, das man sich vorgenommen hat, nicht schafft. Aber es gehört, es ist kein ungeschriebenes Gesetz, kein Gesetz, aber zur Verpflichtung, wenn es einer nicht schafft von den zweien oder dreien, dann wiederholen wir einfach den gleichen Text nochmal. Und dann haben wir gesagt, nächste Woche, also den gleichen Text nochmal, die 5 Kapitel, die wir uns vorgehaben, und dann hat es wieder einer nicht geschafft. Haben wir gesagt, nicht so schlimm, macht nichts. Wir haben nochmal angefangen, die gleichen 5 Kapitel nochmal zu lesen. Und in der dritten Woche haben es alle geschafft. Und dann sind wir weitergewachsen, haben teilweise auch mehr Kapitel gelesen. Aber ich sage euch, das hat was verändert in uns. Das hat was vertieft im Verstehen der Heiligen Schrift. Und der Heilige Geist konnte diese Worte gebrauchen, um mehr in uns zum Leben zu bringen, als es vorher der Fall war, als jeder alleine versucht hat. Es war wirklich sehr, sehr hilfreich. Das Dritte, was diese Minigruppe kennzeichnet nach Sündenbekenntnis und Bibellese, ist eben, dass man strategisch für Menschen betet, die Gott noch nicht kennen. Und jeder von uns kennt solche Menschen in seinem Bekanntenkreis. Und da wählt man einfach 2 oder 3 Personen aus, wo man Eindruck hat, bei denen bin ich so nah und da habe ich einen Eindruck, ich möchte, dass diese Menschen, dass ich die im Himmel wieder treffe. Ich begrenze mich mal von den 100 Leuten, die ich sowieso kenne, aber mit denen bin ich als Nächstes, die sind meine Allernächsten. Und so hat jeder von der Minigruppe 2 Leute genannt oder sogar 3, Und die schreibt man sich auf den Zettel und betet mit für diese Familienmitglieder, für diese Nachbarn, für diese Arbeitskollegen, für diese Freunde. Und dieses strategische Gebet, das soll auch dahin führen, dass wir es erleben, dass der eine oder der andere von diesen Menschen tatsächlich im Laufe der Wochen und Monate zu Jesus Christus findet. Und das Größte wäre, den laden wir jetzt ein in unsere Minigruppe. Jetzt sind wir aber schon drei. Nun ja, wir drei haben schon einiges gelernt in unserem Jüngerschaftsprozess. Jetzt müssen wir halt den schmerzhaften Schnitt wagen. Wir teilen uns, damit dieser Neue wirklich die Chance bekommt, Teil davon zu werden, in der Familie Gottes zu wachsen, in seiner Jüngerschaft. Ich möchte es abschließend nochmal zusammenfassen. Das Minigruppenkonzept ist einfach, aber wirkungsvoll. Es vereint in sich den Wert von Gemeinschaft, Lebensveränderung und Multiplikation von Jüngern. Ich halte mal fest die markanten Punkte. Minigruppen treffen sich einmal pro Woche für etwa eine Stunde. Sie bestehen aus zwei oder drei Personen. Eine vierte Person würde den Start von einer neuen Minigruppe bedeuten. Minigruppen bestehen dann eben nur aus Teilnehmern des gleichen Geschlechts. Es gibt keinen Lehrplan und kein Arbeitsbuch. Es gibt auch keinen Leiter. Minigruppen haben drei Ziele. Sünde wird in einer Atmosphäre von gegenseitiger Verbindlichkeit bekannt. Bibeltexte werden wiederholt im Kontext gemeinsam gelesen. Man betet strategisch, konkret und kontinuierlich für Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und wisst ihr, Gott hat mir dieses Thema Gemeinschaft, über das ich letzten Sonntag und auch heute wieder predige, aufs Herz gelegt. In den vergangenen 2-3 Monaten wurde das immer stärker in mir, dass ich wusste, ich muss es dringend hier der Gemeinde weitersagen, dass gerade in der Corona-Zeit, wo manches erschwert ist, wo wir Gott sei Dank noch Gottesdienst feiern dürfen, aber Jüngerschaft, wie ich sie hier beschrieben habe, kann nicht im Gottesdienst so gelebt und gefördert werden, wie es eben in der Minigruppe von zweien oder dreien geschieht. Und die Verheißung von Jesus hat, da bin ich dabei, da bin ich mittendrin. Und deshalb lasst uns doch aus der Not dieser Zeit eine Tugend machen. Startet doch den Selbstversuch, den Feldversuch. Sucht dir jemanden oder sucht dir zwei. Und ich bin fest überzeugt, dass hier ein ganz großes Potenzial liegt für eine gute Entwicklung in deinem eigenen Leben, aber im Leben der anderen, mit denen du dann gemeinsam unterwegs bist. Und meine Frage an dich am Ende der Predigt heißt, mit wem wirst du nächste Woche starten? Hast du jemanden vor Augen, wo du sagst, mit dir könnte ich mir das vorstellen? Frag doch einfach. Schlimmeres als ein Nein kann nicht passieren. Bet doch einfach, Herr, ich suche solche Menschen, ich suche so einen Menschen. Tut es. Und erlebt das Gleiche, was der Joachim Alber, was der Stefan Döttling und ich erlebt haben. Und wir wollen das auch wieder aufgreifen. Und Stefan Döttling wird im zweiten Gottesdienst dabei sein. Vielleicht sagt das uns, so wie die Claudia jetzt im ersten, auch noch persönlich per Mikrofon. Ich weiß es noch nicht, aber er hat mir erlaubt, dass ich das einfach weitersagen darf. Und ich glaube, Jesus möchte uns etwas Wundervolles, etwas Kraftvolles, etwas ganz Lebendiges schenken, wenn wir es nur ergreifen. Lasst mich beten. Jesus, wir danken dir für diese Verheißung, die du gegeben hast, dass da, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammenkommt, dass du mittendrin bist. Und danke, dass das jetzt auch so ist, wenn wir das Mahl feiern, dass wir erleben, du bist da und deine Gegenwart verändert uns. Danke, dass du alles gegeben hast, Jesus. Dein Leben für unser Leben. Dein Blut als Reinigung für unsere Schuld. Und wir wollen dich heute Morgen neu ehren und dir Danke sagen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, dass wir erlöst sind, dass wir das lebendige, ewige Leben haben dürfen in Jesus. So segnen wir auch jetzt schon das Brot und den Kelch, den wir miteinander teilen dürfen, dass du dich uns schenkst, Jesus, und dass du mit uns etwas bewirken möchtest in dieser Zeit. Amen.